Energy Voices. Das ist die Podcasterie von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Roger Nordmann, der Waadtländer Nationalrat und ehemalig Präsident der sozialdemokratischen Fraktion, ist Mitglied der UREC, der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie, und ist ein profilierter Energiepolitiker. Er hat sich zum Ziel gesetzt, den Klimaschutz und die Energiesicherheit zu verbinden und hat dazu auch gerade ein Buch veröffentlicht. Der Roger Nordmann ist Gast bei der Karin Frey.
Roger Nordmann, eigentlich müssen Sie Nerven wie Drahtseile haben. Sie sind profilierte Energiepolitiker, gelten als Mitverfasser des Mantelerlasses, über den wir im Juni abstimmen. Sie sehen, wie dringend es wäre, dass es endlich vorwärts geht. Und Sie sehen aber auch, wie das Thema Energie für politische Positionskämpfe gebraucht wird. Woher nehmen Sie eigentlich die Geduld? Und wann geht Roger Nordmann in die Luft?
Wir leben in einer Demokratie. Das muss ich akzeptieren, auch andere Standpunkte. Das macht gerade die Sache auch spannend. Ein bisschen langsam. Wir sind eben nicht China mit einer Diktatur, aber es hat auch andere Vorteile. Aber klar, man muss überzeugen, andere Menschen mitnehmen, auf Bedürfnisse von anderen Menschen eingehen und ein bisschen geduldig sein. Vor allem auch einen Plan haben letztlich. Und so dreht man nicht durch, weil man weiß, wenn ich einen Pflock nicht eingeschlagen habe, kann ich es später einschlagen.
Aber Hand aufs Herz jetzt. Es hat noch nie einen Moment gegeben, wo Sie gesagt haben, Gottfried, stutz nochmal, wo Sie in die Luft sind.
Ja, doch. Vielleicht der kritischste Moment in letzter Zeit war, als ich für das Klimagesetz, über das Volk letztes Jahr abgestimmt hat. Darin habe ich gekämpft für ein Gebäudesanierungsprogramm, ein Heizungsersatzprogramm. Und die SVP hat es frontal bekämpft, Reschi. Und ich hatte einmal gewonnen im Plenum und dann hat er einen Rückkommensantrag gemacht und dann seine Leute eingetrommelt und dann mit einer oder zwei Stimmen Abstand gewonnen. Aber das war ein Pyrrhus-Sieg, weil am Ende konnte ich trotzdem mich durchsetzen. Aber da war ich wirklich schlecht gelaunt. Es war gerade am Anfang des Ukraine-Krieges. Putin war daran, Kiew zu bombardieren. Und dieser Versuch, doch noch die Gasabhängigkeit zu verlängern, da bin ich ja ziemlich durchgedreht. Aber naja, man muss, um effizient zu sein in der Politik, muss man sich nicht von Emotionen überwältigen lassen. Nicht zu viel.
Und doch, Sie sind nicht der Einzige, der verzweifelt, gerade wenn es um Gebäude geht. Wir hatten kürzlich den Klimaaktivisten Max Vöckli bei uns zu Gast im Energy Voices Podcast. Max Vöckli von Renovate Switzerland. Und er hat Folgendes gesagt.
Als erster Schritt müssen Sie 1 Million Häuser renovieren und isolieren, um Emissionen und Energiekosten senken für die Schweizer und Schweizerinnen. Ein Punkt wäre halt ja ein Verbot vom neuen Gas- und Ölheizungen. Die Technologie steht dort. Was fehlt, ist der politische Wille, das auszubilden.
Einverstanden.
Der politische Wille ist nicht so autoritär, aber ist da. Das Volk hat zugestimmt für den Heizungsersatzprogramm. Man hat auch die Mittel für die Gebäudesanierung gestärkt. Ich glaube, ein Einbauverbot von neuen Gas- oder Ölheizungen ist eigentlich sinnvoll. Einzelne Kantone haben es schon beschlossen. Das muss überall beschlossen werden. Aber sowieso, wer jetzt eine Gas- oder Ölheizung einbaut, der macht ökonomisch eine schlechte Kalkulation. Viel schwieriger ist die Hüllensanierung, weil jedes Gebäude anders ist. Weil es gibt sehr viele Zwänge, so raumplanerische Zwänge, ästhetische Zwänge, ökonomische Zwänge. Es ist nicht so einfach. Und es ist dort, wo wir viel geben müssen. Weil es reicht nicht, die Heizung zu ersetzen. Man muss auch die Effizienz des Gesamtgebäudes verbessern, weil wir haben nicht so viel Energie, dass man sich erlauben kann, erneuerbare Energie zu verschwenden.
Und woran fehlt es da, weil es kompliziert ist?
Ein Problem sind Fachkräfte, qualifizierte Fachkräfte, aber es ist auch der Gebiet, wo wir am meisten Fortschritte gemacht haben in den letzten 15 Jahren. In etwa 10 Jahren oder 15 Jahren, wenn man breit rechnet, hat man ein Drittel gesenkt, die Emissionen von Gebäuden. Also man hat massiv schon fossile Gebäude saniert, entweder den Verbrauch reduziert mit Wärmedämmung oder die Quelle ersetzt oder beides. Und ja, das macht schon Fortschritte. Es ist der beste Sektor, der zweitbeste Sektor, das ist die Industrie, die Emissionen, die CO2-Emissionen der Industrie für Energie. Dort hat man auch etwa 20% gesenkt. Und im Gegensatz im Verkehr ist es desaströs, im Luftverkehr noch schlimmer. Und es gibt andere Bereiche, Abfälle, wo es auch nicht gut geht. Also es ist sehr variabel, je nach Sektor.
Jetzt stimmen wir ja am 9. Juni über das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien ab. Nehmen wir den Klassiker, den die Gegnerinnen und Gegner im offiziellen Abstimmungsbüchlein anmerken.
Das Gesetz erleichtert das Roden von Wäldern, erlaubt die Verschandelung von Landschaften und die Vernichtung geschützter Biotope. Es schränkt die Souveränität des Volkes, der Kantone, wenn nicht gar der Gemeinden ein.
Eine faire Frage: Rechtfertigt die Energiewende den Eingriff in den Naturschutz und je nachdem eben auch in demokratisches Mitspracherecht?
Also erstens, in demokratisches Mitspracherecht ist es völlig falsch. Der beste Beweis ist erstens, dass das Volk jetzt über dieses Gesetz abstimmt und zweitens werden die Projekte je nach kantonalem Recht meistens auch auf Gemeindeebene zur Abstimmung gebracht, außer hat ein Kanton schon jetzt beschlossen, dass es auf kantonaler Ebene, aber das ist die Freiheit der Kantone. Also dieses Argument ist völlig falsch. Und jetzt die Verschandelung der Landschaft scheint mir völlig absurd. Es ist klar, dass die Energiewende sichtbar in der Landschaft ist und es ist vielleicht besser so, weil jetzt sind wir in einer Lebenslüge. Ich meine, wir heizen das Klima, die Förderung von Öl, Gas und Kohle hat desaströse Auswirkungen vor Ort, genauso mit Uran. Beim Uran gibt es auch noch das Problem der Abfälle und der Risiken. Wir verursachen einen Riesenschaden, aber der ist einfach nicht bei uns.
Also wir sehen ihn nicht.
Aus der Sicht, aus dem Sinn. Und das kann nicht längerfristig sein. Es wird normal sein, dass man ein bisschen sieht, wie man die Energie erntet, genauso wie man Stauseen und Wasserkraftanlagen sieht, genau wie man Solaranlagen auf die Dächer sieht, wird man auch ab und zu eine Windanlage sehen. Und das finde ich nicht schockierend. Es ist sogar ein Mahnmal, effizient mit der Energie umzugehen. Also diese Fantasie, dass alles dass die Schweiz ein Freilandmuseum bleiben wird und dass nichts geändert wird, ist absurd. Und übrigens, der Mensch hat immer die Landschaft verändert. Schauen Sie den Genfersee, wo ich komme, dort, wo man den Lavo, wo man den Weißwein anpflanzt. Das wurde von Freiburger Mönchen im 11. Jahrhundert gerodet. Früher gab es einen Wald bis zum See, dann haben sie diese Terrassen gebaut und die Rehberge eingepflanzt. Das ist ein Zeichen oder ein Symbol für das, dass wir die Landschaft immer ein bisschen verändern.
Und heute finden wir es schön, oder?
Ja, heute, wenn man ein Projekt hätte, wieder Wald dort zu haben, wäre ein Volksaufstand. Gerade die gleiche Milieu würden Rekurse einlegen.
Wie groß ist denn aber trotzdem die Gefahr? Ich meine, nehmen wir an, Windpark irgendwo, der Kanton hat gesagt, jawohl, im Richtplan steht, das ist Windgebiet, hier kann man einen Windpark bauen. Am Schluss sagen die Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde, nein, wollen wir nicht. Wie groß ist die Gefahr, dass am Ende der Bundesrat kommt und sagt, hey, so wichtig wie die Autobahn, Notrecht, wir brauchen nein, jetzt
das
diese...
Das gibt es nicht im Gesetz, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, wenn die Gemeinde das nicht will, kann es nicht sein, außer hat der Kanton beschlossen, dass er das Entscheidbefügnisse auf kantonaler Ebene hieft. Irrtum vorbehalten gibt es nur im Kanton Neuenburg. Dort hat in einer Volksabstimmung beschlossen, dass die Windplanung kantonal ist. Sonst gibt es immer einen lokalen Entscheid. Und das ist reine Panik. Und was die Biodiversität betrifft, es ist ganz klar, es ist außerhalb der Schutzgebiete, also nur in normalen Wäldern, nur dort, wo es schon Erschließungswege gibt, weil man darf nicht neue Erschließungswege bringen. Und wenn man ein paar Bäume fällt, damit man quasi mit einem Flügelrad durchpassieren kann, oder wenn man eine kleine Lichtung hat dort, wo das Windrad steht, ist kein Problem. Die Lichtung ist eine Quelle für Biodiversität. Und in der Schweiz fällt man jedes Jahr Millionen von Bäumen und man nutzt das Holz und es wachsen neue Bäume nach. Ich sehe überhaupt nicht das Problem. Zudem, das Wald wächst an 10 Quadratkilometer pro Jahr Waldzuwachs in der Schweiz. Also es ist nicht, dass wir ein Waldrodungsproblem hätten, im Gegensatz.
Jetzt sind es ja Leute, die eigentlich für die Nachhaltigkeit sind, für die Natur sind, die Solargroßanlagen oder eben auch das Stromgesetz bekämpfen. Ist das eigentlich ein unauflösbares Dilemma oder wie führen Sie den Diskurs mit solchen Gegnern?
Es ist man muss eine Gesamtbewertung machen. Man kann nicht silomäßig einzelne Umweltaspekte betrachten. Das größte unterliegende Problem ist die Klimaerwärmung, die zu 80% wegen fossilen Energie, wegen Verbrauch von Verbrennung von fossilen Energie entsteht. Und das muss man in den Griff bekommen, sonst werden alle Gleichgewichte kaputt gemacht. Lokale Biodiversität, Gleichgewichte, das Wetter oder Witterung, Gleichgewichte, natürlich, und auch die Landschaft. Sehen Sie schon jetzt, wie die Klimaerwärmung die Alpenlandschaft ändert und jetzt auch im Mittelland, wie Wälder unter der Hitze und der Trockenheit leiden. Das heißt, wir müssen unbedingt dieses Problem in den Griff bekommen. Und das heißt, es ist ein Gesamtgleichgewicht zu bringen. Und zudem, wir haben Probleme, zum Beispiel bei der Biodiversität haben wir Probleme, aber die sind hauptsächlich in der landwirtschaftlichen Zone aktuell. Es ist nicht so einfach zu lösen, aber eigentlich gewisse landwirtschaftliche Praxis sind sehr problematisch für die Biodiversität. Paradoxalerweise blüht die Biodiversität in den Städten, weil man immer weniger Pestizide und phytosanitäre Produkte anwendet. Das heißt, und es gibt einzelne Punkte, Orte, wo Windparks inadäquat wären, zum Beispiel wegen Fledermäuse oder so. Aber in den meisten Orten gibt es keine großen Probleme.
Ein Teil des Mantelerlasses ist ja auch die Vorsorgestrategie, also dass man genügend Strom hat, die Winterstromlücke zumachen kann. Reicht da dieser Mantelerlass oder braucht es weitere Massnahmen?
Boah, der Mantelerlass ist in Sachen Strom ein Riesenfortschritt, ne? Weil es gibt die Stauseeerhöhungen, die sind sehr wichtig, damit man im Winter mehr Strom hat. Man hat Fördermaßnahmen, die erlauben, wirklich große Mengen an erneuerbaren Strom zu produzieren. Es wird hauptsächlich Sonne sein, weil Sonne sehr einfach auf die Gebäude ist und auf die Infrastruktur, aber auch Wind. Die Planung ist verbessert, statt den chaotischen Vorgang vom Solarexpress oder von den ersten Windjahren, müssen die Kantone die geeigneten Zonen ausscheiden. Das ist eher mehr Richtung Planung und die müssen die Grundlage erarbeiten. Das heißt, die Kompatibilität mit der Biodiversität, der Landschaft und so ganz am Anfang anschauen. Also ich glaube, der Mantelerlass bringt uns weiter. Auch andere Sachen, dass man zum Beispiel den überschüssigen Solarstrom im Sommer abregeln kann, das wird auch geregelt da drin, das ist ganz wichtig. Oder ein einheitlicher Rückliefertarif im ganzen Land oder ganz praktische Sachen. Auf einem Parkplatz wird man jetzt neue Solaranlagen, ein Carport bauen können, nur mit einer Baubewilligung, ohne Zonenänderung. Oder auf einer Fassade, die nicht besonders geschützt ist, wird man nur mit einem Meldeverfahren ohne Baubewilligung bauen können. Also sehr viele kleine einzelne Maßnahmen, die in der Gesamtheit vieles vereinfachen und beschleunigen.
Ein großes Thema sind ja immer wieder die Speichermedien, Wind- und Solarstrom, die fallen zyklisch an. Worauf setzen Sie bei den Speichern?
Also im Mantelerlass ganz klar Erhöhung der Wasserkraftspeicherung, also Erhöhung der Speichersee plus zwei neue Speicherseen. Das ist ganz wichtig, weil das ist die ökologischste Art, etwas zu speichern. Es ist 100% effizient, wenn Sie einen Tropfen aufnehmen, für 6 Monate speichern und später turbinieren, haben Sie null Verlust. Es ist 100% Wirkungsgrad. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist die Umwandlung in Wasserstoff, um entweder später wieder Strom zu machen, oder um Erdgas zu ersetzen in der Industrie und so. Und das ist auch sehr sinnvoll, weil da kann man die Überschüsse vom Sommer, die es geben wird, verwenden intelligent. Ich neige eher auf die Verwendung in der Industrie. Die Rückverstromung ist nicht so effizient. Das ist eine der These meines Buches.
Eben, Sie sagen ja, die Effizienz aus Solar dann Wasserstoff zu machen, das ist nicht effizient. Da geht ganz viel verloren. Und ich habe von Fachleuten gehört, die sagen, ja, das lohnt sich überhaupt nicht, weil nur schon für das bisschen, was wir da abschöpfen können, eine ganze Wasserstoffanlage aufzubauen, das ist einfach nicht rentabel. Stimmt das?
Nein, das sehe ich ein bisschen anders. Die Frage der Rentabilität, auf die kann man vielleicht darauf später kommen. Aber es ist klar, wenn Sie Strom in Wasserstoff umwandeln, verlieren Sie etwa 30% der Energie in Form von Abwärme oder sogar 40%, wenn Sie noch komprimieren müssen. Und dann haben Sie etwas, Wasserstoff, das Sie wie Gas verwenden können zum Verbrennen. Und wenn Sie wiederum Strom machen daraus, verlieren Sie wiederum die Hälfte. Und am Ende bleibt vielleicht nur 30% übrig. Und das ist nicht sehr effizient, zumal es ist nicht so einfach zu speichern. Aber wenn Sie von Strom auf Wasserstoff gehen und dann das Wasserstoff als solcher verwenden für die Industrie, dann haben sie nur 30% Verlust und können fossilen Erdgas ersetzen. Und meine These ist eher, man muss genug Solarenergie, genug Wasserkraftspeicherung haben und genug Windenergie, dass man im Winter meistens genug Strom hat. Und dafür verwendet man die Sommerüberschüsse hauptsächlich für Wasserstoff für die Industrie. Das ist nicht die große Wasserstofffantasie, Lastwagenfahrzeuge, das ist ineffizient wegen der Rückverstromung. Wasserstoff wird es nie genug geben, damit man mit Wasserstoff heizen kann. Das ist eine völlige Illusion. Aber es gibt spezifische Bedürfnisse, wo man Wasserstoff brauchen wird. Und das ist eigentlich in den industriellen Anwendungen. Also ich bin ein bisschen zwischen den Wasserstofffanatiker und den Wasserstoffleugner. Ich habe einen Weg dazwischen gewählt, der auch für die Versorgungssicherheit übrigens besser ist. Stromversorgungssicherheit, weil es zwingt uns, im Winter ungefähr genügend zu produzieren.
Sprechen wir noch kurz über Ihr Buch. Das ist 2023 rausgekommen, trägt den Titel Klimaschutz und Energiesicherheit. Und da weisen Sie eben, Sie haben es vorhin schon erwähnt, auf den Landverkehr hin. Da wird zu wenig gemacht.
Größere und schwerere Fahrzeuge sowie mehr zurückgelegte Kilometer haben die kleinen technischen Fortschritte weitgehend zunichte gemacht. Beim Landverkehr war die Klima- und Energiepolitik bisher ungenügend.
Die Frage ist, warum sind die Lobbys zu stark, Öllobby zum Beispiel?
Ja, und die Autoimporteure. Die Fortschritte, die wir jetzt anfangen zu machen, machen wir hauptsächlich wegen der EU-Regelung. Es ist die EU-weite Regelung mit der Senkung der durchschnittlichen Flottenemissionen, die zwingen die Konstrukteure, Elektroauto zu vermarkten. Und der nächste Schritt dürfte sein, dass man eher auf kleinere Elektroauto und nicht auf großen Elektroauto, aber das kann man schon jetzt als Autokäufer machen und ein kleineres Auto kaufen statt ein größeres, aber es hat offenbar noch etwas mit dem reptilischen Gehirn zu tun, dass man die falschen Auto kauft. Und abgesehen davon, an sich mit einem Elektroauto zu fahren, ist nicht ökologisch, aber es ist viel weniger schädlich, als mit einem fossilen Auto zu fahren. Das ist der Punkt. Aber ich glaube, in diesem Sektor gibt es die Technik und man muss immer im Kopf haben, mit einem Elektroauto spart man 3 bis 4 Mal die Energie. Also beziehungsweise man konsumiert etwa ein Viertel von einem fossilen Auto, einfach weil der Elektromotor 4-mal effizienter ist.
Eine andere Lobby, die stark ist und wo man auch so ein bisschen das Gefühl hat, die machen jetzt nicht wahnsinnig viel für das Klima, obwohl sie es zu spüren bekommen, das ist die Landwirtschaft. Einverstanden?
Ja und nein. In der Landwirtschaft ist vieles kompliziert. Zuerst das Einfache. Das Einfache ist dort, wo fossile Energie gebraucht wird, also für Maschinen oder zum Heizen von Gewächshäusern oder so. Das kann man einfach mit Strom oder erneuerbarer Energie dekarbonisieren. Das wird kommen. Schwieriger ist bei der Zucht und bei den Kulturen, weil dort gibt es Methan von den Kühen. Und Methan ist ein starkes Treibhausgas, aber zum Glück baut sich relativ schnell ab. In etwa 12 Jahren sind etwa 2/3 abgebaut. Und dann gibt es Lachgas, also das ganze Stickstoffzyklus. Und das ist auch ein starkes Treibhausgas, der sich viel langsamer abbaut, aber trotzdem abbaut. Und dort gibt es viele auch falsche Lösungen, zum Beispiel nach der Logik aus der Sicht, aus der Sinn. Sie können zwar weniger Kühe essen, dafür mehr Bulle und Schweine, aber die Kühe essen Gras, während die anderen brauchen Proteine, also Weizen unter anderem. Und für die Kultur der Weizen haben sie wiederum große Emissionen wegen der Düngern und vielleicht weil es aus gerodeten Flächen kommt. Und das heißt, dort muss eine Gesamtbewertung gemacht werden. Sicher hilft es, wenn man ein bisschen weniger Fleisch isst, allgemein. Man braucht nicht auf Null zu gehen, aber jetzt ist die Menge Fleisch, die wir essen, eigentlich zu groß. Und das verlangt auch viel Fläche. Übrigens, ich habe gerade erfahren, dass im Zweiten Weltkrieg der Fleischkonsum stark reduziert wurde, damit alle Menschen ernährt worden sind. Und das, was wir im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz mit dem Wahlenplan gemacht haben, ist vielleicht ein bisschen die Stoßrichtung weltweit eigentlich.
In die wir gehen sollten. Wir sind noch ein Stück davon entfernt. Ganz kurz noch einen Blick über die Grenzen. Das machen Sie in Ihrem Buch ja auch. Deutschland hat 43% Erneuerbare. Selbst Italien hat 18%, nur die Schweiz, die hat nur 8%. Wo liegen die Gründe?
Also eigentlich im politischen Widerstand der Stromlobby. ursprünglich. Augsburg war auch nicht schlecht in dieser Geschichte, aber das ist Vergangenheit. Jetzt haben wir diese Probleme nicht mehr. Jetzt haben die eigentlich die Stromunternehmen realisiert, ein AKW werden sie nie bauen in der Schweiz, viel zu kompliziert und viel zu viele Probleme. Und das heißt, es bleiben eigentlich nur erneuerbare Energie. Jetzt die ganze Stromwirtschaft hat es eigentlich verstanden. Es gibt natürlich einen anderen Punkt. Die Schweiz war schon zu etwa 60% erneuerbar wegen der Wasserkraft. Das ist die alte erneuerbare Energie und die ist gut. Von dem her war das Problem nicht so schlimm wie in Deutschland mit sehr viel fossiler Stromerzeugung und die Atomkraft. Und Deutschland hat ein extremes Effort gemacht, hat sehr viel zur Entwicklung der Technologie sowohl Solar wie Wind beigetragen. Und jetzt sind sie nicht mehr bei 40, das war, als ich das Buch gedruckt habe, jetzt sind sie etwa bei 50% erneuerbaren Strom im Strommix. Also sie haben wahnsinnige Fortschritte gemacht. Kohle geht zurück. Also das ist sehr positiv. Und in der Schweiz haben sie einfach nichts entschieden, wie üblich. Wir sind nicht sehr bestimmt. Erst jetzt geht es aufwärts eigentlich.
Genau, alle Visionen und Konzepte gehen Richtung 2050. In Ihrem Buch legen Sie einen Plan vor. Können Sie in drei Sätzen oder zwei Sätzen noch sagen, worauf wird es ankommen, wie wird es aussehen 2050 bei uns?
Ich glaube, die ganze Energie wird dekarbonisiert sein, außer vielleicht ein klein bisschen für die Luftfahrt, weil dort ist es sehr schwierig. Und man wird auch nachhaltiger bauen, bei den auch ein paar negative Emissionen für das Zement sicher und wahrscheinlich auch für die Abfälle haben. Und man muss extrem viel investieren in der ganzen Infrastruktur, um es neu zu machen. Auch die Leute ausbilden, die man braucht. Und das ist eigentlich unsere Klimafondsinitiative, die Volksinitiative, die wir eingereicht haben, die hat das vorgesehen. Wir müssen das machen, was unsere Vorfahren gemacht haben, nämlich extrem viel in die Zukunft unseres Landes investieren.
Und Mantelerlass, ja oder nein?
Ah, natürlich ja, das ist eine wichtige Etappe auf diesem Weg, damit man genügend Strom hat, damit man dekarbonisieren kann, das heißt Öl und Gas ersetzen kann.
Roger Nordmann, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Energy Voices, der Podcast von der AXPO. Wir freuen uns auf Ihr Feedback zur Folge via Mail auf podcast@axpo.com oder auf X, ehemals Twitter, unter dem Hashtag Energy Voices.